ARD Sounds.
Kinder brauchen Naivität, um zu überleben. Und das Erste, was wir im Erwachsenen oder Heranwachsen machen, ist, wir töten sie, um zu überleben, weil wir sonst Sorge haben, dass wir ein Messer im Rücken haben, dass wir, wie du sagst, blauäugig überrollt werden von Situationen. Und ich glaube, so ist es nicht. Also ich durfte sie ganz anders kennenlernen. Ich sehe die Naivität nicht als kindische, wie soll ich sagen, als eine versteckte Welt oder ähnliches oder als einen versteckten Rückzug, sondern ich glaube, das ist eine Superpower, die wir alle in uns tragen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was brauchen wir eigentlich wirklich fürs Leben? Diese Frage ist vielleicht eine der schwierigsten überhaupt, denn wenn man ehrlich ist, drehen sich große Teile unseres Bildungssystems um etwas anderes, um Abschlüsse, um Noten, um Vergleichbarkeit, aber nicht unbedingt um das, was Menschen langfristig trägt. Gleichzeitig gibt es diese andere Perspektive, dass vieles von dem, was uns später im Leben wirklich hilft, im Umgang mit anderen, mit uns selbst, mit Herausforderungen sehr früh angelegt ist. Mein heutiger Gast stellt genau diese Perspektive ins Zentrum und verbindet sie mit seiner eigenen Geschichte, denn Christian Wehner ist jemand, dessen Bildungsweg nicht den klassischen Erwartungen entspricht, kein geradliniger Weg durch das System, erstmal kein Schulabschluss und trotzdem eine Biografie, die deutlich macht, dass Bildung mehr ist als das, was in den Zeugnissen steht. In seinem Buch Alles, was du im Leben wissen musst, hast du schon im Kindergarten gelernt, formuliert er eine These, die man erstmal für zugespitzt halten kann, die aber bei genauerem Hinsehen grundlegende Fragen aufwirft. Was lernen wir eigentlich wann und was bleibt davon? Ich freue mich, dass du heute da bist, Christian.
Hooray, was für eine schöne Einleitung. Dankeschön.
Dein Bildungsweg, ich habe es gerade schon mal angeteasert, ist kein klassischer gewesen. Vom mehrfachen Schulabbrecher zum Senior Director Innovation Strategy bei SAP. Ich habe das jetzt richtig gesagt. Wie würdest du deine Geschichte erzählen und welche Rolle hat da die Schule? Und ich weiß, du hast das schon häufiger gemacht, aber in dem Fall finde ich das wirklich spannend und vor allen Dingen auch ermutigend für die, die vielleicht nicht den geradlinigen Weg direkt gehen.
Ah, Mensch, also es ist ja keine Blaupause, ne? Demnach,
das ist klar.
Das linke Gesicht, das lacht, das rechte weint, die Hälfte. Ja, also Schulabbrecher hört sich schön an, dann wäre es ja von mir ausgegangen. Dem war nicht so. Ich habe es nie auf der weiterführenden Schule geschafft. Also ich wurde eingeschult auf der Hauptschule und ich wurde dann auch ausgeschult auf der Hauptschule. Und habe den qualifizierenden Hauptschulabschluss trotz zweimaligen Versuch einfach nicht geschafft. Und das war dann auch in der 9. Klasse dann das Ende meiner schulischen Laufbahn, ja.
Ja, und dann könnte man ja auch sagen, dass es vielen so geht, direkt diesen Abschluss nicht geschafft, überhaupt nichts in der Tasche. Das geht 60.000 Schülerinnen und Schülern letztes Jahr so, über die letzten 10 Jahre 50.000 insgesamt. Naja, und die gehen dann ins Sozialsystem oftmals und werden nicht, und du bist es ja auch nicht automatisch, aber werden dann nicht zwangsläufig CEO in einer bestimmten Kategorie bei SAP. Was ist danach passiert?
Also wenn ich jetzt ganz linear weiterdenke, dann ist wahrscheinlich das denkbar Schlechteste passiert, was einem passieren kann nach, du schaffst einen Hauptschulabschluss nicht. Ich wurde von der Polizei aufgegriffen.
Das Cannabis.
Weil ich mit ein paar Gramm Cannabis in Bayern aufgegriffen wurde. Und das führte dann zu, ich glaube, es waren 30 Strafstunden, also die genaue Anzahl weiß ich, aber ich musste Strafstunden leisten. Und ich erinnere mich noch an die Situation, weil die so wahnsinnig erniedrigend war. Ich bin dann quasi mit meinen ehemaligen Mitschülerinnen in die Thermenwelt gegangen. Also wir haben den gleichen Eingang gewählt. Aber ich bin nicht in die Kabine, um dann irgendwie fröhlich von Fünfer zu springen, sondern ich musste mit so einem gelben Plastikwagen durch die Therme laufen und deren Haare aus dem Ablass ziehen. Und das war das Nächste, was passierte nach Hauptschulabschluss nicht geschafft. Ja. Und da erkannte ich aber schon, dass ich Hilfe brauche, beziehungsweise es war nicht, also ich erkannte, dass es nicht so weitergeht. Ne? Im Schulischen, es war jetzt bei mir auch nie ein Leistungsabfall oder ähnliches, sondern witzigerweise zur Vorbereitung auf den Podcast bin ich mal all meine Zeugnisse durchgegangen. Und es gab nicht ein einziges Jahr, wo nicht drin stand, Konzentrationsprobleme, zerstreut, verträumt. In der 6. Klasse las ich was, was ich tatsächlich heute als sehr, hab mich irgendwie tief getroffen, da stand drin, dass ich großteils geistig abwesend wirkte im Unterricht. Aber es gab nie den klassischen Abfall, Scheidung der Eltern, auf einmal nichts auf die Reihe bekommen oder. Also ich war es nicht anders gewohnt. Und habe dann aber erkannt eben, ich habe keinen staatlich geprüften Schulabschluss, weil ich den qualifizierenden Hauptschulabschluss nicht geschafft habe. Ich muss Strafstunden leisten und habe mich dann an eine Organisation für schwer vermittelbare Jugendliche gewandt. Mhm. Und die haben sich mir dann angenommen, ja.
Haben die dich direkt in den OBI geschickt?
Nee, ich hatte, also deren Aufgabe war es, schwer vermittelbare Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mhm. Und regulär hatten sie zwei Wege, die sie ganz gerne gegangen, also wo sie gern eingegleist haben. Das eine war die Gastronomie und das andere war Handwerk. Mhm. Und ich erinnerte mich aber an eine Gegebenheit, als ich 11 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und der Schulwechsel hielt mir dann schnell vor Augen, dass ich mit den Mitschülerinnen in meiner neuen Klasse relativ wenig Gesprächspunkte habe. Also ich war damals der weltweit größte Wrestling-Fan und keiner wollte mit mir eine lokale Wrestling-Liga gründen. Und für viel mehr hatte ich wenig im Sinn. Und so kam es, dass ich irgendwie immer der war, der alleine mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Und ich erkannte aber auch, das bin ich nicht. Ich muss sozial irgendwas. Und habe dann mir überlegt, was kann ich denn machen, um so ein bisschen, ja, Gesprächsthemen zu finden mit meinen Mitschülerinnen. Mhm. Und mit 11 war es gerade so ein Thema, dass man cool war, wenn man ein Kondom im Geldbeutel hatte und mit sich trug. Und das machte ich dann. Ich habe erkannt, dass es im gesamten Dorf keinen einzigen Kondomautomaten gab. Aber am Wochenende war ich ja immer bei meinem Vater. Und da gab es in der Stadt einen öffentlich zugänglichen Automat. Da habe ich 5 Mark reingeworfen, bin dann wieder am Montag zurück auf den Pausenhof und habe den aufgeblasen oder die Kondome aufgeblasen und war auf einmal so ein gefeierter Held in der Schule. Und jeder wollte und jeder auf einmal ein Kondom von mir haben. Und dann habe ich angefangen, die zu verkaufen und habe ein Pricing-System sogar dahinter geschalten, weil ich gemerkt habe, da ist Begierde. Und das führte dann dazu, dass ich so eine Art Panini-Pokémon-Sammelkarten-Hype ausgelöst habe. Und erkannte dann recht früh, dass ich die Begehrlichkeit auch zu Geld machen kann und habe ein Pricing-System dahinter geschalten. Grün war dann der teuerste Mal, ich erinnere mich, 5 Mark das Stück. Und das ging bis zum nächsten Elternabend gut. So, und dann muss ich das einstellen. Und daran erinnerte ich mich, als die gesagt haben, Gastro oder Handwerk. Und dann bin ich reingekrätscht und meinte, nee, ich glaube, kaufmännisch liegt mir. Und habe denen die Geschichte erzählt. Mhm. Und die mussten schmunzeln und haben dann gesagt, okay, dann finden wir was Kaufmännisches für dich. Und so landete ich dann in einem 6-monatigen Praktika bei OVI. Ne?
Dieses Erkennen, hier gibt es ein Bedürfnis, die Systematik eines Pricing-Systems, das Bewusstsein über Coolness oder Nicht-Coolness, das sind ja eigentlich alles Dinge, wo man jetzt sagen würde, okay, also ist klar, dass du da im Unternehmenskontext, ja, als Vortragender, als Speaker und so weiter, dieses Out-of-the-Box denken, dass du damit Erfolg hast. Warum war das aus deiner Sicht nicht kompatibel mit dem Schulsystem? Denn das sind ja Fähigkeiten, ich sage jetzt mal überfachlicher Natur, die durchaus nützlich sind. Mhm.
Ich kann es dir ehrlich gesagt bis heute nicht beantworten. Ich habe viel drüber nachgedacht, auch beim Schreiben des Buches hatte ich immer wieder im Kopf, was war es, dass ich Schule, also was man mir sicher attestieren kann, ist eine Prüfungsangst. Mhm. Die ging dann irgendwie auch über die Schule hinaus, was Führerschein und Co. anging. Also ich merkte immer wieder, dass eine Prüfungsangst mir schon innewohnt. Aber was es bis genau war oder bis heute ist, dass ich einfach nicht Fuß gefasst habe in der Schule. Also meine Zeugnisse bestanden, also meine 3 war eine 5 oder eine 6, meine 2 war eine 4 und meine 1 war eine 3. Das war so mein Notenschlüssel. Wie es kam, ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich auch reflektiert, so, ne, als ich die Zeugnisse durchgegangen bin, um mich auf den Podcast hier vorzubereiten. Ich dachte mir auch schon, ich bin eigentlich der denkbar schlechteste Gast, den du dir einladen kannst. Denn ich habe ja mit dem Schulsystem relativ wenig Berührungspunkte kann demnach wenig Kritik äußern, weil ich es gar nicht so gut kennenlernen dürfte. Mhm. Und es geht aber ja gar nicht um Kritik, ne? Und das ist mir so auch so wichtig, dass wenn ich jetzt darüber erzähle, dass ich da nicht mit mehr erhobenen Zeigefinger oder Kritik walten lassen will. Ich sehe es an mir als Schüler, dass ich da in das System vielleicht nicht reinbekommen habe. Ich sehe es aber auch als Vorteil, dass ich mir bis heute eine Riesenportion Naivität behalten konnte. Mhm. Das wurde mir nie genommen, so, ja.
Was ich so schön finde bei dir, du sprichst ja sehr offen davon eigentlich übers Scheitern. Und dieses Scheitern bringt dich aber immer weiter. Und du bist ja auch im Obi erstmal gescheitert. Oder sagen wir es mal andersrum, man könnte auch etwas drastischer formulieren, du hast da richtig was verkackt, aber dein Vorgesetzter hat dann merkwürdig reagiert. Kannst du das nochmal ganz kurz sagen?
Ja, das war wahrscheinlich das erste Mal, wo mir meine Naivität im beruflichen Kontext gespiegelt wurde. Ich hatte damals meine Frau kennengelernt, ne? Also meine jetzige Frau. Wir sind zusammen. Da war ich dann noch beim Obi. Und ihr Vater, also mein Schwiegervater, der hat mir eine völlig neue Welt eröffnet, denn der war Künstler. Und ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt, so Papa ist Maurer und Kapo am Bau. Meine Mutter war damals halbtags bei der Barme. Ich bin in der damaligen DDR geboren. Und bei uns war Kunst zu Hause etwas, was wenig behandelt wurde, ne? Und auf einmal habe ich irgendwie meine Liebe gefunden und ihr Vater eröffnet mir eine komplett neue Welt, die mir aber super viel Hype gegeben hat, die Kunst. Und dann habe ich probiert, das so in meinem Alltag zu implementieren und der Alltag war halt mal beim Obi und ich blickte auf die Böden, ich war gerade in der Laminat- und Parkettabteilung und ich blickte so auf die Böden und es sah alles aus wie in so einem AIDA-Kreuzfahrtschiff. No offense gegen AIDA, da gibt's bestimmt auch schönere, aber daran erinnert es mich. Ich war so, Buche, Ahorn, Buche, Ahorn, Buche, Ahorn. Mehr Auswahl gab's nicht. Und dann habe ich wieder so geschaut, was gibt's denn, was ist denn gerade angesagt, so die Kunst, ne? Da, was ist gerade modern? Und es waren halt ganz andere Böden, als es am Land zu kaufen gab. Und ja, dann habe ich das Bestellgerät genommen und einfach mal das bestellt, was halt ich so dachte, was gerade on vogue ist. Und die Bestellung ging durch und es war für mich die Legitimation, cool, alles richtig gemacht, sonst wäre es ja nicht durchgegangen. Naja, und dann kamen wenige, also als dann die LKWs einrollten mit der bestellten Ware, hat es auf einmal zu einer wahnsinnigen Eskalation in der Warenannahme geführt, denn ich hätte natürlich keiner dieser Böden bestellen dürfen. Und ja, das eskalierte dann relativ schnell und dann kam der Marktleiter, Harald Schober hieß er, und ich hatte das große, große, große Glück, dass Herr Schober ehrenamtlich in den Hospiz gearbeitet hat. Mhm. Und er hatte eine ganz weiche Hand, der hatte eine super, super, ja, schöne Seite an sich. Und dann schaut er mich so an und sagt, ey Christian, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich feuere dich fristlos, weil das hast du, also ganz ehrlich, das hast du dir gerade selber eingebrockt, dass du jetzt hier gefeuert wirst.
Und da ging es richtig um Geld, ne? Da ging es richtig um Geld.
Ich glaube, über 100.000 Euro waren es da, was ich bestellt hatte. Und ja, es kostet aber echt Holz auch schnell viel, ne? Also, aber ja, ich habe ein paar LKWs vollbestellt. So. Das Zweite, was er mir aber gesagt hat, er hat mir einen zweiten Weg aufgemacht. Er hat gesagt, pass mal auf, ich sehe, was du für Mist gebaut hast, aber ich sehe auch die Motivation dahinter und die finde ich richtig, richtig gut. Und die Bestellung ist nur durchgegangen, weil wir gerade keinen da sitzen haben, der nochmal drüber schaut. Das heißt, da fehlt ein Abteilungsleiter, der wurde nämlich kurz vorher gefeuert. Und den Weg hat er mir dann aufgemacht. Er hat gesagt, pass auf, du kannst jetzt entscheiden. Entweder du gestehst deine Schuld ein und gehst oder du übernimmst die Verantwortung dafür und wirst der Abteilungsleiter. Und für den Weg habe ich mich entschieden und so wurde ich tatsächlich zum jüngsten Abteilungsleiter bei Obi Deutschland, noch während der Ausbildung. Und das würde dann auch von der Zentrale gesehen und jetzt kommt das Coole, das würde sogar wertgeschätzt von der Zentrale. Also wir würden dann, heute würde man modern ein Labs-Team sagen, also wir dürften dann tatsächlich auch so manche Ware mal bestellen, wo der klassische Obi-Markt von Abstand nimmt und waren dann so eine Versuchsabteilung, genau, ja.
Und du hast gerade schon gesagt, das war eigentlich naiv. Ich fand das in dem Kapitel über die Naivität erstmal so schön, dass du das auch beschreibst, wie das in anderen Ländern dieses Wort was anderes heißt. Denn Naivität ist in Deutschland ja oft eher assoziiert mit so einer Form der seichten Dümmlichkeit, sage ich mal, die dann eben zu einem Fehler führt, den Problem ist. Du hingegen, der ein Problem ist, du hingegen feierst die Naivität. Und das leitet uns so ein bisschen auch zu der These, ne? Alles, was du wissen musst, hast du schon im Kindergarten gelernt. Du schreibst, ich muss es paraphrasieren, aber etwa Kinder brauchen Naivität, um die Welt zu entdecken. Erwachsenen wird's mehr oder weniger abtrainiert. Kannst du da mal zu sagen, warum findest du die Naivität auch im beruflichen Kontext so wichtig?
Ja, ich habe mich sehr schwer getan, wirklich, wie du gerade sagst, so dieser Gedanke, Kinder brauchen Naivität, um zu überleben. Und das Erste, was wir im Erwachsenen oder Heranwachsen machen, ist, wir töten sie, um zu überleben, weil wir sonst Sorge haben, dass wir ein Messer im Rücken haben, dass wir, wie du sagst, blauäugig überrollt werden von Situationen. Und ich glaube, so ist es nicht. Also ich durfte sie ganz anders kennenlernen. Ich sehe die Naivität nicht als kindische, wie soll ich sagen, als eine versteckte Welt oder ähnliches oder als einen versteckten Rückzug, sondern ich glaube, das ist eine Superpower, die wir alle in uns tragen. Und wenn du jetzt mal so eine, und ich mache das ganz oft, du hast ja eben schon beiläufig erwähnt, ich bin neben meiner Tätigkeit bei SAP freiberuflich noch als Vortragsredner unterwegs. Und da werde ich auch sehr häufig im Kontext von Führungskräfte-Workshops gebucht. Mhm. Und da mache ich es gern, dass ich dann mal so eine Wortwolke aufschreiben lasse. So, was sind denn Verkettungen, die mit der Naivität einhergehen? Also welche Worte fliegen denn da noch mit rum? Und auf einmal fangen die Leute an und schreiben wunderbar positive Werte. Also da steht irgendwie eine Vision, da steht ein Glaube, da steht Hoffnung, da steht Neugierde. Also alles Werte, wo jede Organisation sagen würde, hell yes, genau so will ich mein Team aufbauen. Ne? Solche Leute will ich, also so. Und die Realität ist aber, dass der Wert bei uns mit Füßen getreten wird. Und wenn du jetzt aber schaust, wenn du dann wiederum sagst, okay, wo findet denn Innovation statt? Dann gibt's so zwei Blickrichtungen. Das eine ist Richtung Asien und das andere ist die USA. Und das Spannende ist halt, in Asien ist Naivität, es hat sogar einen eigenen, wie soll ich sagen, Buchstabensatz im Alphabet. Mhm. Also ein eigenes Zeichen und dort heißt es Shoshen und das ist das Beginner's Mind. Und da gibt es auch ein schönes Zitat, wo es heißt, im Geist des Experten gibt es eine Möglichkeit, im Geist des Beginners gibt es mehrere Möglichkeiten. Und da ist es ein hoher Glaubenssatz, der nahezu angebetet wird. Mhm. Und ganz positiv geframed. Und auch, wenn wir jetzt Richtung USA blicken, ey, erzähl mir mal nicht, dass der American Dream vom Tellerwäscher, von der Tellerwäscherin zum Millionär, zur Millionärin, dass das nicht ein grundsätzlich naiver Gedanke ist, der aber da ganz fest in der DNA verankert ist. Und ja, wir haben den Wert auch und treten ihn irgendwie mit Füßen.
Alles, was du im Leben wissen musst, hast du schon im Kindergarten gelernt, heißt das Buch. Wir haben gerade schon gesagt, Naivität. Im Grunde genommen geht es ja nicht um Wissen selbst als so eine Form von normativen Schatz, den man so abchecken kann, sondern um Haltungsfragen auch. Was ist fernab der Naivität aus deiner Sicht noch eine unterschätzte Haltung oder ein unterschätzter Wert, den man auch als Erwachsener durchaus nochmal so hervorkramen kann? Und natürlich, natürlich, im Hintergedanken habe ich immer, vielleicht ist das für Lehrkräfte auch spannend, weil ich gehe davon aus, dass das so ist.
Ja, ja. Also, was ich immer probiere, ist die Mehrdeutigkeit wieder mehr ins Leben zu lassen. Mhm. Also nicht zu fragen, was ist richtig, sondern was ist wichtig. Mhm. Also du tauschst einen Buchstaben aus und hast auf einmal eine völlig andere Welt. Und ich glaube, dass was mich am meisten gerade beschäftigt, ist der sogenannte Additiv-Bias. Mhm. Und der hat mich so in den Bann gezogen, obwohl er ganz simpel ist. Also Erwachsene, also beziehungsweise die Researcher der University of Virginia, Lenny Kravitz heißt er, glaube ich.
Okay, Kravitz hätte ich jetzt gekannt, aber gut.
Kravitz, ja, genau, das ist meine Eselsbrücke, du hast mich entlarvt. Also pass auf, die haben Erwachsenen eine Lego-Brücke in die Hand gedrückt. Und das war quasi ein Baukastensatz und darin war eine schon fertig gebaute Brücke und die hatte auf der linken Seite 4 Steine und auf der rechten 3. So. Und diese Brücke wurde Erwachsenen in die Hand gedrückt und dann wurde gesagt, mach diese Brücke gerade. Und jetzt kommt das Spannende. Über 80% der Erwachsenen haben einen Stein drangefügt, anstatt einen wegzunehmen. Mhm. Und was heißt das, wenn man einen Stein dranfügt? Erstmal, ich muss die Ressource aufbringen, den Stein zu gießen. Ich muss den Transport sicherstellen. Umso höher, wie ich baue, umso mehr Statikprobleme habe ich. Ich muss jemanden finden, der mir den bla 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 bla. Also ich sorge dafür, dass ich ganz viele Probleme eigentlich habe. Anstatt könnte ich auch einfach einen Stein wegnehmen und ich hätte das gleiche Ergebnis. So. Mhm. Und jetzt kommt der Spannende. Am Anfang, als sie dieses Ergebnis gemacht haben, waren es sogar über 90% aller Erwachsenen, die einen Stein drangegeben haben. Und die Researcher haben gesagt, das kann doch nicht sein. Und haben dann sogar aktiv gesagt, das ist eine Entscheidung, die ihr jetzt gerade getroffen habt, die euch einen Nachteil bringt, ob finanziell, ob bla bla bla. Und selbst dann haben sich immer noch 80% dazu entschlossen, es trotzdem zu tun. Das heißt, was haben wir gelernt? Wir haben in der Lüge der Linearität sozusagen, in der wir uns baden, haben wir eins mitgenommen, und zwar mehr bringt mehr.
Hm.
Und das ist falsch. Wir haben, indem wir gelernt haben, mehr bringt mehr, haben wir halt im Umkehrschluss auch verstanden, jegliche Form von Reduktion fühlt sich als Verlust an. Und das sehe ich als wahnsinnig wichtigen Punkt zu verstehen. Das ist nicht so. Die Simplifizierung, wenn alle Ja sagen, sag Nein, wenn alle eine Digitalstrategie fahren, frag doch mal, was bringt dieses mehr? Kann es nicht vielleicht doch, die Rückbesinnung auf so. Und ich glaube, diese Simplifizierung, und jetzt kommt das Spannende, was auch Lehrkräften zu denken geben sollte. Es gibt ein ganz neues Paper, was jetzt nicht Erwachsene oder Kinder gefragt hat, wie geht ihr mit den Brückenproblemen um, der Lego-Brücke, sondern jetzt wurden auf einmal Large Language Models, also KI-Modelle gefragt.
Mhm.
Und ob das Grok war, Claude, ChatGPT, you name it, alle haben den Adaptiv-Bias von uns übernommen. Und da ist er auch im System drin. Und das halte ich halt für grundlegend verkehrt. Also ich glaube, diese Lüge der Linearität. Und erlaub mir noch einen Ansatz. Der CEO von LinkedIn saß kürzlich in einem Podcast namens The Path, der Weg. Und da sprach er über Karrierefehler.
Die Algorithmizität, ja.
Genau. Das ist halt so, so schön, denn er wurde gefragt, und du siehst förmlich in sein Gesicht, wie es ihn wurmt, diese Frage. Er wurde gefragt, was ist das Feature, an dem LinkedIn irgendwie gerade, also auf was wird am meisten Geld gewettet? Und du siehst, wie sein Kopf hochrot wird und er sagt, hey, seit 15 Jahren verzweifeln wir an diesem einen Feature, egal wie viel Geld wir draufwerfen. Und das Feature ist eigentlich so simpel. Was ist mein nächstbester Karriereschritt? Das heißt, LinkedIn hat ja 1 Milliarde Profile und die sind super gut angebunden an künstliche Intelligenz, denn sie gehören zu Microsoft und Microsoft hat ganz früh auch in OpenAI investiert. Also du kannst eigentlich keine bessere Ausgangssituation haben, außer klar sortierte Profile in großer Menge zugehören zu einer Tech-Firma. Und jetzt kommt's, er sagt, the data showed us nothing because there truly is no linear career path. Die Daten haben uns nichts gezeigt, denn diese Linearität, die wir den Schülerinnen mitgeben, auch mehr ist mehr, die gibt's nicht, die zeigt sich nicht in den Profilen. Und das war für mich so eine Befreiung, das zu hören, und das ist das, mit dem ich mich irgendwie am meisten auch gerade beschäftige. So.
Ich hoffe, dass die HörerInnen mir verzeihen, wenn ich jetzt da nochmal zu kommentiere, weil ich das, genau als ich es auch gelesen habe, auf vielfältige Weise spannend finde. Nummer 1, dass ChatGPT unsere Biases übernimmt, hat mich jetzt nicht überrascht. Manuela Lenzen, die KI-Expertin, sagt, dass KI die kollektive Grundannahme von dem spiegelt, wie wir Realität sehen. Finde ich erstmal gut. Die kollektive Grundannahme. Das heißt auch, ne, dass deshalb die Biases rauskommen, teilweise bei der Bildgenerierung, weil oder Rassismen übernommen werden und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite, ich finde das auch deshalb so wichtig, dass du das sagst, weil ich oftmals sage, Bildung wird oft rückwirkend definiert. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass dann Akademikereltern, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, muss ja nichts Schlechtes sein, aber dem Kind sagen, mach bitte Abitur, denn ich habe auch Abitur und das hat mich zu meinem Erfolg geführt, während sie natürlich vergessen, dass es in jedem Teil des Lebensweges Möglichkeiten gab, die man hätte nutzen oder nicht nutzen können. Also plötzlich wird aus dem Rückblick eine Linearität, die man dann dem Kind aufstülpen will, unabhängig davon, ob es das will oder nicht. Das heißt, diese Offenheit zu haben. Und das Letzte, total konkret, in einem eigenen Projekt für Eltern habe ich darüber gesprochen, zu sagen, dass man manchmal auch woanders hinschauen muss. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, geht aber genau in die Richtung, wenn das Kind Probleme in Mathe hat, nicht zu sagen, so jetzt machen wir Mathe-Nachhilfe, was nämlich bedeuten kann, nicht muss. Jetzt werde ich noch mehr getriezt mit was, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Sondern erstmal zu sagen, das ist okay und wir gehen dahin, wo das Gegenteil passiert, wo du nämlich selbstwirksam sein kannst. Weil Selbstwirksamkeitserfahrung oder der Funke, wie Peter Benson es nennt, dann wieder dazu führen können, dass man den Gedanken hat, Mensch, lernen ist vielleicht gar nicht so blöd. Und über einen Umweg hat man dann mehr Motivation auch zu den Dingen, die eben nicht zwangsläufig erstmal einem Freude bereitet haben.
Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das heißt Frische Luft.
Mhm.
Und da sind, oh Gott, 1116 kleine, liebevoll gezeichnete Figuren drin. Mhm. Und diese Figuren sollen dir ein Anhaltspunkt sein für Assoziationsketten. Mhm. Und das nehme ich oft, wenn ich Kreativblockaden habe. Und das ist so lieb, dieses Buch. Also, was das Buch machen will, ist, ja, dir quasi den Gang in die Dusche geben. Also, wo du sagst, ah, okay, das eine greift zum anderen. Also, wenn ich an Mathe denke, an was denke ich? An Pythagoras. Wenn ich an Pythagoras denke, an was denke ich? Und auf einmal kommst du von Mathematik zu einer Bratpfanne. Mhm. Weil die Assoziationskette dir irgendwann sagt, bei Kälte denke ich an die Jacke, bei der Jacke denke ich an Daunen, bei Daunen denke ich an Federn, bei Federn ans Huhn und bei Huhn an die Pfanne. So, ne? Also auf einmal kann man so eine Kette aufmachen. Und da habe ich schöne Erfahrungen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Problem in Mathe, mach eine Assoziationskette auf, wo kommst du raus? Und die dürfen auch gern ineinander laufen, also eine zweite, und dann schauen, was haben die jetzt gemeinsam? So, und aus dieser Gemeinsamkeit ist es dann ganz schön, was sich da oft herausbildet. Also ich glaube, wir nehmen uns alle oft viel zu wichtig. Und also getreu dem Motto des Buches glaube ich wirklich, dass wir allesamt schon mal so viel schlauer waren, als wir es heute sind. Und weil wir jetzt gerade bei, du sagtest, die Eltern haben studiert und ähnliches und wollen das Gleiche dann für die Kinder. Es zeigt sich ja auch sehr schön, wenn du jetzt mal so diese Future Skills anschaust. Also ich darf seit letztem Jahr Botschafter der School of Future Skills für Deutschland sein bei Peter Spiegel. Und da beschäftigen wir uns auch viel mit, was sind denn so Future Skills? Und einer ist halt ganz klar auch vom World Economic Forum auch dieses Jahr wieder auf Platz Nummer 4 gewählt, ist eben die Kreativität und soziale und emotionale Intelligenz. Und das Spannende ist aber, dass Researcher eigentlich sehen, dass Empathie, also diese weiche Art, der in den Soft Skills verankert ist, seit den 80er Jahren abnimmt. In der westlichen Welt. Durch Social Media, gerade seit den 2000er, haben wir einen großen Abfall zu messen an Empathie. Und jetzt kommt aber das Spannende. Russell Reynolds ist eine ganz große Headhunter-Unternehmensberater, also die vermitteln Personal, und die haben sich mit dem Harvard Business Review zusammengetan und ihren bis dato größten Schatz geöffnet, und zwar Stellenanzeigen in der Vorstandslandschaft. Das Harvard Business Review hat dann 5000 Stellenanzeigen ausgewertet. Und da siehst du eine wahnsinnige Diskrepanz seit 2000. Da ist eine richtige Schere aufgegangen. Und zwar einmal die klassischen unternehmerischen Werte. Worin musst du gut sein? Ne? Und das Zweite, die sind um ungefähr 40% gesunken, was in der Stellenanzeige als Anforderung drin steht. Und um ungefähr 40% gestiegen ist soziale und emotionale Intelligenz. Das wird gefragt von Unternehmen heute. Das ist aber das, wo wir eigentlich denken, dass wir weit sind. Aber ein Abfall festzustellen ist. Also durch diese Vergleichbarkeit, die Schülerinnen haben, kehrt sehr viel Egoismus ein. Und das ist nicht unbedingt das, was wir für Empathie brauchen. Also das ist schon eine große Schere, die man da inzwischen sieht, ja.
Ist das auch das, was du Lehrkräften oder möglicherweise auch Schülerinnen und Schülern, die strugglen, mit auf den Weg geben würdest? Mehr Mehrdeutigkeit annehmen, auch mal zurück in die Naivität und vielleicht auch Offenheit für unterschiedliche Lösungswege?
Also speziell an Lehrkräfte gerichtet hätte ich, es gibt was ganz Süßes, in den USA gibt es den Dress as a Student Day, und der wird in ganz vielen Schulen gefeiert, wo es ein Tag im Jahr ist, wo sich Lehrkräfte wie Schülerinnen verkleiden. Und ich weiß nicht, ob der Ratschlag Anklang findet, aber den gebe ich nicht nur Lehrkräften, sondern auch Personen, mit denen ich zusammenarbeite: nimm dich selber nicht zu wichtig. Also ich rate auch immer jedem, schreib dir selber eine Kündigung. Also, weil selbst wenn du deinen Job liebst, schreib dir selber eine Kündigung, weil es gibt dir einfach ein Netz und einen doppelten Boden und gibt dir so ein bisschen die Info mit, du kannst raus aus der Nummer. Also es gibt dir Verfügungsgewalt über dich selber wieder, dass dieses Hamsterrad endlich ist, in dem du dich befindest. Und das zu verstehen ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Gut heutzutage im beruflichen Kontext. Und die Frage ist schwer, was ich Schülerinnen mitgebe. Also ich glaube, zwei Sachen sind für mich heute unabdingbar. Das eine ist Intuition. Also ich sehe Intuition als nicht als eine mystische Kraft, die aus nirgendwo kommt. Unsere Intuition ist so stark. Gerade mit künstlicher Intelligenz, also die Intuition wiederfinden, auf die hören. Es gibt tolle Studien, wo zwei Probandengruppen Fallschirm gesprungen sind. Entschuldigung, die eine Gruppe durfte Fallschirm springen, die andere ist während der Zeit auf dem Laufband gewesen. Und dann gab es eine dritte Gruppe, die musste an der Schweißprobe riechen. Und siehe da, als an der Schweißprobe von den Sportlern gerochen war, gab es gar keinen Ausschlag im frontalen Kortex, in der Amygdala, wurde aber an der Schweißprobe der Fallschirmspringer gerochen, ist die auf einmal durchgedreht.
Mhm.
Obwohl wir nicht wussten, an was wir riechen, haben wir auf einmal die Angst der anderen geteilt. Nur durch den Geruch. Das heißt, wenn wir in einem Raum sind, wo Angst herrscht, dann riechen wir das. Also die Intuition ist so stark, aber wir hören die Musik, aber haben vergessen, wie man tanzt und warum man tanzt. Und das wiederfinden und die zu verstehen, die Intuition. Und das Zweite, was ich wahrscheinlich mitgebe, ist vertraut auf den professionellen Regelbruch. Und das ist die Mehrdeutigkeit sicherlich. Das ist nicht fragen, was richtig, sondern was wichtig ist. Und zu verstehen, dass die Umwelt nicht immer auf ja, aber basiert, sondern ja und. Und wenn du mir erlaubst, hätte ich da noch eine letzte Anekdote.
Sehr gerne.
Ich war damals selber im Alter relativ jung und ich war, glaube ich, 5, 6. Also ich wurde recht früh eingeschult, ich wurde vorgezogen eingeschult, da ich im Juni Geburtstag habe und die Kindergärtnerin sagte, der kann schon. Ob das richtig war, ich weiß es nicht. Und ich war dann in den Sommerferien bei meinen Großeltern und habe das gemacht, was wahrscheinlich alle Kinder machen. Ich habe alles zusammengemixt in der Schüssel, was ich gerade finden konnte. Ich war bei Opa in der Garage, habe irgendwie Bremsen, Bremsreiniger, WD-40, bin in die Küche, habe Senf mit rein, bin ins Bad, habe Shampoo, habe das zusammengemischt und bin dann zu Opa, der eine Glatze hatte, und habe gesagt, Opa, ich habe ein Haarwuchsmittel erfunden. So. Und mein Großvater schaute mich an, schaute auch in diese Masse, die ich da angerührt habe, und man hat sichtlich seinen Ekel gesehen, aber er hat dann gesagt, komm Christian, wir probieren es mal aus. Und ich habe eine kleine Kopfmassage gegeben, habe dieses wahrscheinlich sehr scharfe Gemische auf den Kopf geschmiert. Und er sagte dann, jetzt räum mal dein Chaos auf, was du veranstaltet hast. Und wenn wir wiederkommen, guck mal, was passiert. Und ich kam wenige Minuten später und mein Großvater hatte tatsächlich vereinzelt Haare auf den Kopf sprießen. Und Oma sagte dann irgendwie, jetzt zieh doch auch mal dran, um zu gucken, ob deine Erfindung wirklich Bestand hatte. Und ich zog dran und die Haare von meinem Großvater waren ohne Scheiß, die waren fest. Und ich habe jahrelang, zugegeben ein bisschen zu lang, geglaubt, dass ich da wirklich ein Haarwuchsmittel erfunden habe. Und irgendwann in der Pubertät fragte ich, Opa, irgendwas stimmt nicht. Was war damals an dieser Geschichte faul? Und er fing zu lachen an und Oma auch. Also als ich im Bad und alles wieder sauber gemacht habe, hat mein Opa sich mit einer Schere Brusthaare abgeschnitten. Meine Großmutter hat die vereinzelt mit dem Sekundenkleber auf den Kopf geklebt. Und diese wunderschöne Geschichte hat mir die Welt der Naivität geebnet. Und die hat mir gezeigt, ich liebe das, dieses Ja und statt Ja, aber. Mhm. Und sicherlich war es eine naive Traumwelt damals. Aber zu verstehen, dass Kontroversen ein Katalysator sein können und nicht Kontroversen immer gleich in eine Abzweigung münden, die da heißt, hier ist Schluss. Das, glaube ich, würde ich gern mitgeben, ja.
Christian Wehner plädiert für eine Rückkehr zu Offenheit, zu Naivität, weg von was ist wichtig zu was ist richtig und feiert das Lernen innerhalb und außerhalb der Schule gerade dann, wenn nicht alles geplant ist. Danke dir, Christian, für das Gespräch und die Einblicke.
Das hat großen Spaß gemacht. Das war kurzweilig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.